Hallo, ich bin Thorsten Kabitz und ich gehe in diesem Podcast mit euch in den Knast.
Knast Live. Leben und Arbeiten in der JVA Remscheid.
Eine gravierende Sache, wie zum Beispiel harte Drogen, dann geht das bis zu 4 Wochen Arrest.
Also das ist jetzt, glaube ich, nah an Endstufe.
Dass der Inhaftierte nicht aufhört, sich weiter zu verletzen. Dann würden wir die Person tatsächlich sogar noch fixieren müssen.
Nichts für schwache Gemüter. Als Einschlafhilfe würde ich sie jedenfalls auch nicht empfehlen. Die Knast-Live-Folge 22. Hallo dazu. Wir hatten die letzten Wochen im Podcast zwar einige menschelnd emotionale Momente, zum Beispiel beim Plätzchenbacken inhaftierter Väter mit ihren Kindern oder beim Langzeitbesuch in der Liebeszelle, Knickknacki. Wir haben geschmunzelt über Pizza aus dem Reiskocher oder DVDs mit FSK 16, die man hier nur ausleihen kann. Und jedes Mal, wenn ich über die Gänge dieses riesigen Hafthauses laufe, bin ich immer noch erstaunt, wie vergleichsweise ruhig es den Großteil des Tages zugeht. Zumindest nicht so, dass ständig gegen irgendwelche Türen getreten wird oder bei der Essensausgabe das Inventar durch die Gegend fliegt. Trotzdem machen wir uns nichts vor, wir sind immer noch in einem Gefängnis, wo Menschen, die schlimme Sachen gemacht, anderen angetan haben, bewusst eingesperrt sind, um die Öffentlichkeit draußen vor ihnen zu schützen. Und die laufen auch nicht alle den ganzen Tag mit hängenden Köpfen im grauen Büßerpulli herum oder sitzen nur geduldig nachdenklich ihre Zeit ab. Nein, auch im Knast, gerade unter diesen besonderen Bedingungen, gibt es natürlich auch Stress. Nicht zu knapp. Gefangene, die mal austicken, weil sie nicht damit klarkommen, in bestimmten Situationen sich nicht frei bewegen zu können. Die doch irgendwie versuchen, an Sachen zu kommen, die sie hier nicht haben dürfen hier drin. Handys, Drogen sind natürlich ein Thema. Es kommt zu Konflikten. Untereinander, mit den Bediensteten, manch einer versucht zu provozieren, aber es kann auch mal richtig knallen. Oder aber Gefangene, die sich selbst was antun wollen, in einer so tiefen Krise mit sich selbst stecken. Um diese für Inhaftierte und Bedienstete vielleicht unschönsten Seiten des Knastalltags geht's in dieser Folge. Ich will wissen, was die Anstalt tut, um, mal platt gesagt, den Laden im Griff zu halten. Wir sprechen darüber, was passiert, was droht, wenn Gefangene sich nicht an die Hausregeln halten, Ärger machen. Es gibt tatsächlich eine Art Knast im Knast, werde ich mir anschauen. Und wir klären, was es mit dem sagenumwobenen Bunker auf sich hat. Das Wort ist dem einen oder anderen vielleicht schon mal im Zusammenhang mit Gefängnis begegnet. Offizieller Begriff BGH steht in diesem Fall nicht für Bundesgerichtshof, sondern für besonders gesicherter Haftraum. Dieser BGH verfügt, das kann ich schon mal spoilern, über nahezu nichts, aber über ein Fesselbett, auf dem man fixiert werden kann. So, und spätestens nachdem ich das Wort Fesselbett jetzt zweimal gesagt habe, sollte klar sein, es wird wirklich eine extreme Folge, auch für mich eine extreme Reportererfahrung mal wieder. Es gibt diesmal anders als bei den anderen Episoden auch nur sehr wenige Bilder dazu auf radioresg.de/knastlive und auf den Social Media Kanälen. Damit rein in Folge 22. Mein Gesprächspartner und Begleiter ist diesmal wieder Oliver Oberbossel, Pressesprecher und Ausbildungsleiter der JVA Remscheid. Es ist ein, in Anführungszeichen, offenes Haus. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen. Nichtsdestotrotz, ja, müssen Sie hier auch die Sicherheit gewährleisten. Was können Sie, wie viel können Sie uns darüber verraten?
Das ist natürlich für uns ein schwieriges Thema, weil wir nicht genau verraten können, wann wir was genau kontrollieren oder in welchen Abständen. Also die Inhaftierten werden kontrolliert, wie zum Beispiel während der Besuchszeiten, vor oder nach dem Besuch. Natürlich werden die Hafträume kontrolliert. Sicherheit und Ordnung ist für uns halt ganz wichtig. Und man kann halt sagen, dass der Gefangene wie seine Hafträume regelmäßig auf Sicherheit und Ordnung überprüft werden.
Stichwort Haftraumkontrollen. Wie läuft das ab?
Der Gefangene ist bei seiner Haftraumkontrolle auch nicht zugegen, sondern wird vorher aus dem Haftraum natürlich herausgebracht. Wie genau die Kontrolle abgewickelt wird, kann ich halt nicht sagen. Aber uns interessiert natürlich, dass auch in einem Haftraum keine verbotenen Gegenstände sind. Wenn sie da sind, dass wir sie natürlich finden und einziehen können.
Ja, einerseits sind die Jungs hier, um ihre Strafe abzusitzen. Nichtsdestotrotz der Reiz, gerade eben halt eigentlich nicht zu haben, scheint bei manchem so ein bisschen den Spieltrieb zu wecken, oder?
Also, sie haben natürlich auch ganz, ganz viel Zeit und die überlegen sich natürlich auch so ganz schön pfiffige Sachen, worauf wir erstmal kommen müssen, aber ganz so schlecht sind wir auch nicht.
Was waren so unter dem Stichwort Kreatives die kuriosesten Dinge, die Ihnen schon mal bei einer Zellenkontrolle begegnet sind?
Früher habe ich mich halt gewundert, wie einfallsreich doch Menschen sein können, um sich irgendwas zu basteln, was dienlich für die Haft ist. Das ist, die Gefangenen sagen immer, das berühmte Moped. Das Moped war ein selbstgebastelter Wasserkocher, also quasi eigentlich nur eine Konstruktion mit Kabeln, Löffeln und ein bisschen Holz, um Wasser zu erhitzen, aber auch selbstgebastelte Tätowiermaschinen. Das fing wirklich ganz einfach an mit dem umgebauten Kugelschreiber, ein bisschen Asche, wo man dann versucht hat, irgendwas zu tätowieren. Das sah natürlich in der Regel, oder das sieht in der Regel natürlich schlimm aus, weil das einfach nicht gut gemacht ist. Ich habe aber schon gesehen, wie Inhaftierte aus dem Radiogerät einen Motor ausgebaut haben, um das elektrisch umzusetzen. Also ich muss immer sagen, ich bin erstaunt, wo dann so Fähigkeiten herkommen. Aber da findet man natürlich eine ganze Menge.
Wenn wir jetzt mal über die verbotenen Dinge reden, was droht mir als Inhaftiertem, wenn Sie da was bei mir finden würden?
Also das geht einmal dahin, dass man sagt, okay, das ist ein ganz, ganz kleiner Verstoß, das wäre damit so ein Verweis. Wenn das aber natürlich immer wiederkehrend ist oder auch wirklich eine gravierende Sache, die wir da vorfinden, wie zum Beispiel harte Drogen, dann geht das bis zu 4 Wochen Arrest.
Das heißt, im Unterschied, also er ist ja dauerhaft quasi wenn im Arrest. Also was heißt das im Unterschied zum normalen Alltag?
Also der Arrest wird in Absonderung vollstreckt. Das bedeutet, er kann zwar in die Freistunde gehen, aber das muss er mit sich oder für sich ganz alleine machen. Das ist eine Einzelfreistunde. Der Gefangene hat dann andere Duschzeiten. Ist in der Regel ist er nur mit was zu lesen halt in einem anderen Raum separiert.
Die Sachen, die Sie dann finden, kommen ja irgendwo rein. Also inwieweit kontrollieren Sie auch was von außen oder was können Sie alles kontrollieren, was von außen reinkommt?
Also grundsätzlich wird natürlich jeder Lieferant überprüft, jeder Besucher wird überprüft. Der Gefangene wird vor oder nach dem Kontakt mit einer externen Person kontrolliert. Natürlich versuchen wir regelmäßig da auch sicherzustellen, dass nichts Verbotenes mit in die Anstalt hineingebracht wird.
Gesetzt den Fall, Sie würden jetzt bei einem Besucher, haben Sie die sagenumwobene Pfeile im Kuchen, gibt es sie noch, gab es sie jemals?
Also in meiner Zeit habe ich jetzt keine Pfeile im Kuchen gefunden, weil der Kuchen auch verboten ist. Also er darf auch keine Lebensmittel mit einbringen. Es darf halt für den Gefangenen hier an Automaten etwas gezogen werden, aber dadurch schließen wir dann in der Regel diese Pfeile im sogenannten Kuchen schon aus.
Würde ich jetzt als Besucherin, als Besucher versuchen, den Kuchen oder einen anderen verbotenen Gegenstand hier reinzuschmuggeln und Sie oder Ihre Kollegen würden mich dabei erwischen? Was droht mir dann?
Es kommt natürlich darauf an, was wir finden. Es könnte dann sein, dass es erstmal nur eine Belehrung ist, dass das nicht erlaubt ist, nicht zugelassen ist. Wenn wir natürlich aber von gravierenden Sachen sprechen, wie zum Beispiel, er versucht jemand Drogen mit in die Anstalt zu schmuggeln, dann gibt es natürlich ein Hausverbot durch die Anstaltsleitung und natürlich, je nachdem, wenn es einen Straftatbestand erfüllt, auch eine Strafanzeige.
Erinnere an Folge 17 über die Besuchsabteilung, da habe ich auch schon den Raum mit der Trennscheibe kennengelernt. Das kann dann auch eine Konsequenz sein, wenn versucht wurde, was rein und raus zu schmuggeln, dass Gefangener und Gast und Besucher sich dann nur durch die Trennscheibe ohne direkten Körperkontakt sehen dürfen. Schauen wir wieder auf die Seite der Gefangenen, der Inhaftierten. Da kann man nicht nur durch verbotene Gegenstände, sondern auch durch andere Vorkommnisse negativ im Knast auffallen. Ich habe schon gelernt, was ein DISZI ist, nämlich die Abkürzung für Disziplinarmaßnahmen. Wie oder womit können Gefangene bestraft werden, die sich völlig daneben benommen oder Stress gemacht haben?
Wir reden immer von einem schuldhaften Pflichtverstoß, den der Inhaftierte begehen muss. Das kann einmal ganz lapidar unsere Hausordnung sein, die wir da einfach heranziehen und sagen, er verstößt jetzt hier gegen die Hausordnung oder verstößt gegen ein Gesetz. Wenn er jetzt zum Beispiel in der Dusche oder im Flur geraucht hat, ist das nicht ganz so dramatisch, als wenn er jetzt harte Drogen im Besitz hat. Da reden wir auch direkt davon, dass das Strafgesetzbuch ja dann auch noch eine Rolle spielt. Das bedeutet, er wird nicht nur hier disziplinarisch dafür belangt, sondern es wird parallel auch noch eine Strafanzeige gestellt. Man kann sagen, von einem normalen Verweis, einem sogenannten Du-Du-Du, bis hin, dass wir den Einkauf beschränken mit einer halben Einkaufssperre. Das heißt, er kann nicht mehr für das ganze Geld einkaufen. Das beschränken wir dann bis hin zur Freizeitumschlusssperre, dass er dann sich halt nicht mehr mit anderen Gefangenen auf dem Haftraum umschließen lassen kann. Der Fernseher könnte rausgenommen werden, bis hin bei besonders schweren Verfehlungen, also Angriff auf den Mitgefangenen oder auf den Bediensteten oder besonders harte Drogen, reden wir von unserem Arrest. Den können wir bis zu 4 Wochen vollstrecken. Das ist ein extra Haftraum in Absonderung, wo er von den anderen Inhaftierten abgesondert wird, alles für sich quasi abhandeln muss, wie Duschen, Freistunde. Das wäre dann so das Maximum, was wir zu der Strafanzeige hier noch machen könnten, das wäre halt Arrest.
Ist das denn der sagenumwobene Bunker, oder?
Nein, der Bunker ist nochmal was anderes. Das wäre der besonders gesicherte Haftraum. Den haben wir auch noch, der kommt aber nur in Frage, wenn wir gerade wirklich, ich sage jetzt mal so, akute Suizidabsichten haben, also Gewalt gegen sich oder gegen andere. Es bezieht sich hier eher auf Ausnahmesituationen, auch psychischer Art oder Gewalttätigkeiten gegenüber Mitgefangenen oder Bediensteten oder halt Gewalt gegen Sachen. Das bedeutet, wenn man jetzt in seinem Haftraum vollkommen randalieren würde und sich gar nicht mehr einkriegt, dann wäre das eine vorübergehende Maßnahme. Das geht aber dann nur, um den Gefangenen vor sich selbst zu schützen oder den andere Gefangene oder uns vor den Gefangenen zu schützen. Das hat aber ganz, ganz, ganz klare gesetzliche Maßstäbe, die wir da einhalten müssen. Das darf nur so lange erfolgen, wie es notwendig ist. Ab dem dritten Tag ist das meldepflichtig ans Ministerium. Jeden Tag wird der Inhaftierte aufgesucht durch den Arzt, durch den Psychologen, durch die Anstaltsleitung. Jeden Tag wird der Kontakt gesucht. Sobald es keine Notwendigkeit mehr gibt, ist diese Maßnahme auch zu beenden. Beziehungsweise es sind andere Sicherungsmaßnahmen zu wählen, die den Inhaftierten vielleicht weniger beeinträchtigen, aber genauso effektiv sind.
Also kurzes Zwischenfazit für besondere Spezies. Es gibt verschiedene besondere Zellen, Arrest und den BGH. Und auch wenn die JVA Remscheid wegen ihres Alters und der Baustruktur bei Gefangenen auch den Beinamen die Burg trägt, der Bunker, das ist kein Schlosskerker oder ein Loch unter der Erde. Trotzdem nichts, wo man sein möchte. Aber das werde ich mir jetzt gleich selbst anschauen. Erstes Ziel, der Arrest. Wir sind im Erdgeschoss von einem der vier jeweils viergeschossigen Flügel des großen Haupthauses. Über uns, um uns herum, die anderen Haftabteilungen. Und die dicke, dunkle Holztür, zu der mich Oliver Oberbossel gebracht hat, sieht von außen erstmal nicht so viel anders aus als die anderen normalen Zellentüren. Hinter dieser Tür ist aber nicht direkt ein Haftraum, sondern erstmal ein kleiner Vorraum mit Regalen, verschiedenen Utensilien, die offensichtlich für die Bediensteten gedacht sind, drin. Und links und rechts in diesem Vorraum sind zwei dicke, helle, schwere Metalltüren, inklusive von außen bedienbarer Luken. Und dahinter befinden sich die Arrestzellen.
Wir haben in der JVA Remscheid zwei Arresträume, die jetzt nicht durchgehend genutzt werden. Das ist tatsächlich nur der Fall, wenn es sich um ganz besonders schwere Verfehlungen handelt oder um immer wiederkehrende Verfehlungen, die, sage ich, einfach nicht abgestellt werden. Das sechste, siebte Handy zum Beispiel im Besitz.
Das vierte wäre noch erlaubt.
Nein, natürlich nicht. Ich muss ja natürlich ein Beispiel bringen, was relativ hoch angesiedelt ist. Also es wäre tatsächlich für eine Maßnahme, wo der Gefangene einfach nicht in der Lage ist, sein Fehlverhalten abzustellen. Grundsätzlich ist das Disziplinarrecht im Strafvollzugsgesetz NRW geregelt. Es wird nur verhängt, wenn der Gefangene wirklich schuldhaft gegen seine Pflichten verstößt. Anders gesagt, wenn er das geordnete Zusammenleben in der Anstalt halt massiv stört.
Okay, ihr hört schon raus, Oliver Oberbossel versucht in diesem Part immer sehr präzise in seinen Antworten zu sein. Es ist halt wirklich eine sehr extreme Form von Inhaftierung und auch aus Sicht der Anstalt ein wirklich sehr sensibler Bereich. Ich darf deshalb auch keine Bilder von diesen Arrestzellen machen. Wenn ihr im Netz mal sucht, findet ihr aus anderen Gefängnissen Beispiele, wo ich sagen würde, ja, das sieht durchaus ähnlich aus. Vielleicht habt ihr auch schon mal Bilder von den Zellen auf Polizeirevieren gesehen, so Ausnüchterungszellen und ähnliches. Oder hattet selbst schon mal das zweifelhafte Vergnügen, da zu nächtigen. Ja, das ist, wie gesagt, optisch ein bisschen vergleichbar. Nur wer hier im Knast in den Arrest kommt, der muss halt für mehrere Tage oder sogar Wochen hier bleiben. Alleine mit sich und sehr vielen Fliesen. Nicht, dass die anderen Hafträume von der Einrichtung her besonders abwechslungsreich wären, aber das ist tatsächlich eine sehr schlichte Zelle. Ich sitze jetzt in einer der Arrestzellen. Die ist nahezu komplett gefliest, die Wände zumindest bis unter die Decke so ein bisschen oben leicht gebogen. Der Raum ist nicht ganz würfelförmig, quadratisch, aber so ungefähr, gerade mal abgemessen, knappe 3 Meter in der Breite, ein bisschen mehr, 3,5 Meter noch in der Länge. Ja, man sieht tatsächlich nichts, ne? Links und rechts Fliesen, Fliesen, Fliesen. Ich gucke nach links, sehe Fliesen, ich gucke nach rechts, sehe Fliesen. Ich gucke nach oben, da sehe ich die Decke. Links von mir in der Wand ein äußerst hässliches weißes Licht hinter einer Plexiglasscheibe. Also auch das macht auch noch halt so ein sehr unangenehmes, grelles Licht, sodass dieser Raum, der Boden ist grau, die Fliesen weiß, wie gesagt. Dieser Raum wirkt unglaublich kühl und steril. Und es gibt zwar ein Fenster, ein hohes Fenster, so auf knapp über, bei mir in meinem Fall, so auf Augenkopfhöhe, das nach oben dann weggeht. Allerdings, ich kann nicht rausgucken. Ich sehe zwar, dass es hell draußen ist, ich sehe, dass Gitter vor den Fenstern sind. Der Großteil der Scheibe ist allerdings mit so einer milchigen Folie überklebt. Das heißt, ich kann tatsächlich nur so ganz knapp über die Folie drüber Richtung Himmel gucken. Alles andere davon sehe ich nicht. Also ein sehr trister Blick nach innen und ja, auch keinerlei Optionen nach außen, außer zu wissen, dass es Tag und Nacht oder hell und dunkel ist, sieht man hier tatsächlich wenig. Ich sitze auf dem Bett. Das ist die gleiche blaue Matratze, glaube ich, wie ich sie oben auch gesehen habe. Allerdings unten drunter ist so ein Kasten aus Metall, außen verkleidet, fest im Boden verschraubt. Links von mir ein Tisch, ebenfalls Metall und auch der fest im Boden verschraubt, inklusive Hocker, der ist sogar aus, was ist das, Beton? Ja, der ist sogar fest aus Beton in den Boden gegossen. Kleiner, runder Hocker, wie so ein Pilz, auf dem kann man sitzen, vermutlich mäßig bequem, weil es gibt auch, okay, da auch Decke, aber keine Kissen oder sonst irgendwas. Hinter diesem Tisch ist noch ein Heizkörper, der allerdings auch hinter einer großen vergitterten Fläche, also da kann ich auch nicht viel groß dran rumstellen. Es gibt zwar hier einen Knopf, Notruf, Lichtruf, Knopf, wenn man Hilfe von außen braucht, kann man drücken, aber man hört hier halt auch komplett nichts. Ne? Ich habe das oben erlebt auf den normalen Abteilungen. Da ist das zwar auch manchmal komisch, wenn man ganz viele Stimmen hört und nicht weiß, wo die herkommen, aber da ist halt zumindest Leben. Hier unten ist es tot. Wir sind in einem der unteren Geschosse der Hafthäuser. Hier ist auch drumherum nichts. Also hier sind irgendwo in der Nähe sind ein paar Werkstätten, aber hier sind jetzt auch nicht irgendwo auf dem Flur noch andere Abteilungen, Zellen, sondern man ist hier komplett alleine. Hier und da hört man so ganz dünn im Hintergrund mal eine Stimme, wenn draußen auf dem Gang jemand läuft, aber es ist komplett still. Kein Ton. Die Toilette ist auch ein metallenes Etwas, das ist so ein Gesamtkunstwerk. Toilettenschüssel und Waschbecken in einem, kleines Waschbecken, so eine Gesamtarmatur, die hier in die mit Fliesen ausgekleidete Ecke gesetzt ist. Bett ist da. Was ich wiederum nicht zum Beispiel sehe, ist ein Fernseher. Das gehört dann auch zu den Strafen, zu den Sanktionen der Dinge, auf die man dann verzichten muss.
Genau. Also ich hatte ja gesagt, einige Rechte bleiben weiterhin bestehen und andere halt nicht. Es ist halt so, dass er kein Fernsehgerät hier unten hat. Er darf auch nicht am Umschluss teilnehmen. Das ist halt Bestandteil dieser Absonderung. Er muss diese Zeit halt für sich alleine absitzen quasi, sage ich mal so. Deswegen auch die Einzelfreistunde. Aber den Lesestoff zum Beispiel, den würden wir ihm nicht nehmen. Wenn er jetzt ein Buch mit hier runternimmt, das dürfte er schon haben.
Dazu kommt, das würde vermutlich auch mich in sehr kurzer Zeit sehr stressen, man darf nicht rauchen, wenn man im Arrest sitzt. Hier liegen noch Bettzeug, eine Hose, ein T-Shirt, Schlafanzug auf dem Tisch. Schrank gibt es ja auch nicht.
Nee, den Schrank braucht er auch nicht. Er nimmt ja von seinem, oder vom Haftraum wird ja nichts mitgenommen. Sie sagten ja gerade schon, es wird kein Fernsehgerät mitgenommen, keine extra Bekleidung. Es wird hier regelmäßig getauscht. Auch hier hat er natürlich weiterhin auch das Recht zu duschen. Das aber auch nicht mehr in der Gemeinschaftsdusche, sondern in einer Einzeldusche. Und das wickeln wir hier jeden Tag ab. Er wird natürlich hier jeden Tag trotzdem versorgt, Freistunde aufgesucht, gesprochen. Und das wird, wenn Sie den Vorraum sehen, da liegt ja alles bereit und das wird dann immer Stück gegen Stück auch getauscht.
Gehen wir mal Richtung Vorraum. So, und hier in der Mitte sehe ich einiges an Equipment. Ein Helm mit Schutzvisier davor. Und da oben mehrere Pakete Katzenstreu.
Ja, wie soll man das erklären? Es gibt natürlich Gefangene, die sich nicht so verhalten oder benehmen, wie man das draußen normalerweise erwarten würde. Und um uns und auch das Inventar zu schützen, sind wir natürlich auf jeden Fall vorbereitet.
Katzenstreu, Plastikgeschirr, Einmalbekleidung wie im OP. Und seitlich nehmen wir auf dem Boden ein Schutzvisier, wie es Polizisten aus Einsatzhundertschaften in schwierigen Einsätzen bei sich tragen.
Es ist jetzt nicht so, weil uns hier unten ständig was erwartet, aber wenn es dann mal wirklich sein sollte, der Gefangene so ungehalten ist und zum Beispiel uns versucht, mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu überschütten, dann könnte man sagen, okay, ne, in der Kommunikation nehme ich halt einfach das Schild und wenn was käme, dann hätte ich halt einen gewissen Schutz und es würde mich halt nicht direkt treffen. Weihnachten wird sowas auch ausgesetzt. Im Rahmen der Weihnachtszeit werden auch Arrestvollstreckungen ausgesetzt, Disziplinarmaßnahmen ausgesetzt. Und im Verhältnis zu Einkaufssperren, Freizeitumschlusssperren, TV-Entzug ist der Arrest eher seltener im Vergleich.
Wenn man hier drin ist, was von den Sachen, die einem fehlen im Vergleich zum normalen, zur normalen Abteilung, was schmerzt dir am meisten?
Tabak und Fernseher. Das würde ich mal so sagen. Also viele, die inhaftiert sind, rauchen. Das ist vielleicht auch für die so eine Art der Stressbewältigung. Oder in Stresssituationen gibt es halt viele, die rauchen, vermehrt rauchen. Und dass es keinen Fernseher gibt. Und natürlich, ich habe ja gesagt, Arrest wird in Absonderung vollstreckt. Das heißt, er ist alleine. Und das sind diese drei Punkte, die wahrscheinlich am meisten schmerzen.
Aber heißt, wenn wir uns eben so ein bisschen das Equipment draußen vor der Tür angeguckt, wenn hier mal der eine oder andere mal so ein paar Tickern, nenne ich es mal in Anführungszeichen, hat, kann das auch mal einfach eine Entzugserscheinung vom Rauchen sein.
Das kann natürlich auch sein. Aber wir sind natürlich auch darauf gestuhlt. Ne? Also wenn jemand hier unten ist und es müssen ja nicht immer 4 Wochen sein. Das geht ja auch 5 Tage oder 3 Tage. 4 Wochen ist ja das Maximum, was überhaupt geht. Und wir wissen, Haft ist eh schon für viele Menschen eine Ausnahmesituation und uns ist schon bewusst, wenn die hier unten sind, dass wir das nochmal enorm steigern. Und dementsprechend gehen wir auch mit der Person um. Wie gesagt, eine Freistunde wird ganz, ganz oft in Anspruch genommen, weil das hier wirklich nochmal die Möglichkeit ist, auch eine Stunde rauszukommen. Auch wenn man die Freistunde für sich alleine abwickeln muss, sind die erstmal raus, runter, also aus diesem Haftraum. Und das wird halt angenommen. Wie gesagt, das Duschen, das sind vielleicht nur so kleine Punkte, aber wenn man hier den ganzen Tag isst und außer 3-mal am Tag was zu essen und eine Freistunde und vielleicht das ein oder andere Gespräch mit dem Bediensteten, dann sind das natürlich die Highlights. Das ist einfach so. Aber nochmal, wie gesagt, das gibt es nicht für Kleinigkeiten. Und dafür muss man ja auch schon ein gewisses Potenzial haben, um sich überhaupt so eine Disziplinarmaßnahme einzufangen. Das andere, was ich sagte, für immer wiederkehrende Verfehlungen ist, wenn wir wirklich mit dem schon zigmal gesprochen haben und er es immer wieder tut. Aber selbst das dauert wirklich lang, bis er hier runterkommt.
Aber wenn dann einmal festgelegt ist, wie viele Tage Arrest der kriegt, dann bleibt es dabei oder gibt es hier auch sowas wie 2/3 Strafe vorzeitige Entlassung?
Selbst das wäre denkbar. Also wenn man jetzt wirklich sagen würde, okay, wir haben ihm jetzt 2 Wochen gegeben und man kann tatsächlich auch den Arrest dann irgendwann aussetzen auf Bewährung und sagen, okay, das war jetzt 1 Woche, jetzt benehmen, sonst wird die Bewährung widerrufen und dann muss die 2. Woche hier unten auch abgesessen werden.
Puh, also mich haben ehrlich gesagt schon die paar Minuten in diesen Arrestzellen ziemlich eingeschüchtert. Jetzt geht's auch für mich erstmal raus, wobei raus in diesem Fall relativ ist. Was ich euch jetzt zeige, und davon gibt es tatsächlich auch Bilder und ein Video, ist der Bereich für die Einzelfreistunden. Wenn man im Knastarrest mit Kontaktsperre sitzt und seine Freistunde alleine verbringen muss, heißt das nicht, dass man zu einer besonderen Zeit alleine auf den großen oder auf einen der großen Höfe darf wie die anderen. Da könnte man sich ja dann trotzdem über die Fenster unterhalten. Sondern es gibt etwas abseits und abgeschirmt auf dem Gelände ein extra Eckchen dafür. Man könnte auch sagen, ein Käfig. Und den darf ich jetzt tatsächlich mal alleine testen.
Das ist übersichtlich. Wenn man den normalen Freistundenhof kennt oder unsere Freistundenhöfe, die wir sonst haben, ist das natürlich ein Bruchteil. Sie haben natürlich einen gesetzlichen Anspruch, 1 Stunde am Tag, Aufenthalt im Freien. Und das können wir nicht dauerhaft streichen. Und um das dann noch zu gewährleisten, ist dann diese Absonderung hier notwendig.
Aber das heißt, außer ein Stück geteerter Boden ist hier jetzt wenig, nicht zum Sitzen, nicht zum Verweilen.
Nein, man muss ganz ehrlich sagen, die meisten wollen auch gar nicht sitzen. Ne? Also wenn man wirklich eine Absonderung hat oder auch viel alleine ist und auch, Sie kennen jetzt die Hafträume, wie groß die sind. Also die meisten nutzen die Zeit tatsächlich, um sich zu bewegen.
Dann ne, werde ich das mal probieren.
Viel Spaß.
Ich habe jetzt eine Einzelfreistunde in einem Käfig, anders kann man das jetzt nicht nennen. Das ist jetzt wirklich kein Hof, sondern auf der einen Seite von mir ist eine hohe Mauer, kann ich schätzen, 6 Meter, würde ich mal schätzen, ungefähr hoch. Und auf der anderen Seite 1, 2, drei, vier, fünf. Auf der anderen Seite verläuft ein hoher Zaun. Hinter diesem hohen Zaun, der ist genauso hoch, noch höher, 7 Meter oben, Stacheldrahtrollen drum. Dahinter sieht man eine kleine Straße und direkt dahinter ist dann nochmal die eigentliche Gefängnismauer, die also dann wirklich massiver Beton ist und oben dann nochmal zigfach mit massivem Stacheldraht verstärkt ist. Also wenn man wirklich ein sehr intensives Gefühl davon haben möchte, was Knast bedeutet, hier in diesem Käfig bekommt man es. Und das ist schon ein Unterschied. Ja, ich habe mir ja im Zugangsbereich auch schon mal den normalen Freistundenhof angucken können. Da gibt es dann eine kleine Wiese, eine Bank, wo man sich hinsetzen kann. Und hier ist nichts. Also hier ist geteerte Fläche, 2, 3 Gullis im Boden, über mir eine Kamera. Die Sicherheitszentrale hat uns die ganze Zeit über im Blick. Rechts von mir die Mauer. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört. Hinter der Mauer läuft gerade Musik. Also da ist einer der normalen, regulären Freistundenhöfe. Und ich hänge jetzt hier alleine in meinem Gitterkäfig. Freistunde, das heißt, das ist tatsächlich auch immer exakt eine Stunde oder wie ist das geregelt? Kann ich die verlängern, verkürzen?
Also verlängern nicht. Also Ihr gesetzlicher Anspruch, den werden wir immer erfüllen. Aber Sie können natürlich die Freistunde verkürzen. Wenn dem Gefangenen das zu nass, zu kalt, zu warm ist, hat der Inhaftierte natürlich jederzeit die Möglichkeit zu sagen, ich möchte meine Freistunde jetzt beenden und dann beenden wir auch die Freistunde.
Heißt aber auch, wenn es halt mal zu nass ist, weil es regnet, schneit, sonst was. Sie haben jetzt nicht allzu viele Alternativen dann, oder?
Sie meinen Alternative, was wir ihm dann anbieten können zur Freistunde?
Nein, an wettersicheren Räumlichkeiten.
Nein, also das ist halt der Aufenthalt im Freien und das ist leider hier nicht überdacht. Aber das haben wir auf keinem Freistundenhof. Also wenn es regnet, dann regnet das für alle. Wir würden es dann nur abbrechen, wenn der Inhaftierte gefährdet werden würde durch Hagel oder Gewitter, Blitzeinschlag. Dann würden wir sagen, jetzt ist an der Stelle Schluss und jetzt rücken wir ein.
Man kann ja zumindest mal fragen. Kurz nochmal locker machen, recken, strecken, Kopf freipusten. Denn nach dem Ausflug in die Arrestzellen und den Einzelfreistundenkäfig nähern wir uns der Endstufe. BGH steht nur auf dem Schild. 3 Buchstaben, eine von außen eher unscheinbare Tür, nicht irgendwo versteckt im Keller, sondern auf einem Flur, der durchaus belebt ist. Die Arbeiter der Wäscherei oder alle, die in die Sportabteilung der JVA wollen, laufen hier täglich her. Und von eben diesem Flur geht die Tür zum BGH, zum besonders gesicherten Haftraum ab. Er ist wieder ein kleiner Vorraum und dann stehe ich drin, im bisher vielleicht intensivsten Erlebnis meiner Reporterzeit im Knast. Ich gestehe ein gewisses Gefühl von Gänsehaut in einem sehr, sehr unangenehmen Sinne. Ich fühle mich tatsächlich kurzzeitig wie in irgendeinem, weiß ich nicht, Psychothriller, in dem man vielleicht so einen Raum oder so eine Szenerie vermuten würde. An sich ist es ein großer, das ist ein sehr, sehr großer, vergleichsweise großer Raum, relativ hoher Raum, hat eine hohe Decke, deutlich höher, doppelt so hoch, würde ich fast sagen, wie die normalen Zellen hier. Ist fast komplett weiß gestrichen. An Böden, die Fußleisten, beziehungsweise die Ränder, grün. Was aber halt sofort auffällt in diesem Raum, er ist fast komplett leer. Er ist noch leerer als die Arrestzelle, die wir uns eben angeguckt haben. Es gibt hier so einen blauen Gummiwürfel, eine Matte in der einen Ecke. Hier gibt es, sage ich mal, nicht mal eine normale Toilettenarmatur, sondern wirklich nur ein Becken am Boden, auf das man sich stellen, setzen, wie auch immer kann. Ja, dann in der Mitte dieses Raumes, Holzdielen, ungefähr die Umrisse oder die Form eines Bettes und auf den Seiten links und rechts davon, 4 Stück auf beider Seite, ja, sind so runde, im Moment verschraubte Metalldeckel. Was ist da drunter oder was war da drunter?
Das wurde vor vielen, vielen Jahren mal benutzt. Es gibt ja die Steigerung, dass der Inhaftierte im besonders gesicherten Haftraum nicht aufhört, sich weiter zu verletzen. Und das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Garantenstellung, zu verhindern, dass die Person sich selber was antun kann, also sich selber verletzen kann. Da müssen wir eingreifen. Wir können oder dürfen auch nicht tatenlos zugucken, wie die Person hier drin einfach weiter anfängt, sich selber zu schädigen. Dann würden wir, und das ist aber auch ein absoluter Ausnahmefall, der auch tatsächlich ganz, ganz selten nur vorkommt, die Person tatsächlich sogar noch fixieren müssen, wie es zum Beispiel wahrscheinlich auch in psychiatrischen Anstalten schon mal der Fall ist, um einfach weiterhin zu verhindern, dass die Person Handlungen an sich vornimmt, die schädlich sind. Hier ist es so, dass dieses System einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Es ist einfach für die Person, die es betrifft, zu umständlich. Und wir haben das versucht, einfach schon da umzusetzen. Wir haben eine große Matratze, die vorbereitet ist für diese Maßnahme. Und das geht schneller und ist auch für den Inhaftierten wesentlich schonender.
Das heißt, früher, bevor es dieses Bett gab, haben die sich hier quasi flach auf den Boden gelegt und wurden dann hier am Boden direkt mit Ösen oder Hand, wie nennt man das, Griffeln dann fixiert.
Ja, so schlimm. Hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Also natürlich hat er immer noch auf einer Matratze gelegen. Der musste sich hier nicht einfach auf dem Boden festschnallen lassen, sondern es gab eine Matratze, es gab ein vormontiertes System, worüber man eigentlich jetzt dann auch diese selbstschädlichen Handlungen hätte verhindern können. Aber grundsätzlich war das über dieses Bodensystem mal gedacht, aber ist, wie gesagt, nicht mehr in Betrieb, auch gar nicht mehr zeitgemäß.
Und ich sehe auch nicht mal mehr den Schlafanzug oder das T-Shirt, sonst was. Hier werden die dann nahezu, ich habe vorne so Kittel draußen gesehen.
Ja, die bekommen, also wir reden, man muss natürlich schauen, wie schwer ist gerade dieser psychische Ausnahmezustand des Inhaftierten. Ich habe ja gesagt, es gibt ja verschiedene Gründe. Ne? Es kann sein, dass er einfach nur seinen Haftraum verwüstet hat, dass er einen Mitgefangenen angegriffen hat, einen Bediensteten angegriffen hat, die Situation immer gerade noch akut ist, also auch nicht beendet ist, und dann kommt diese Person hier rein. Es kann aber auch sein, dass jemand einfach von sich aus sagt, mir geht es nicht gut, und also die sind ja jetzt nicht alle, die hier reingehen, wehrhaft bis zum Schluss. Das kann man ja nicht sagen. Also das ist immer der Situation geschuldet, was uns erwartet. Es wird wirklich nur so viel aufgewendet, wie wir gerade müssen. Man muss sagen, dieser Raum ist sowieso zusätzlich schon eine Belastung, obwohl wir hier aus dem Fenster gucken können. Der Raum ist mindestens doppelt so groß wie ein normaler Haftraum, große Fenster. Und trotzdem ist das ja natürlich eine Belastung für die Person, die hier unten ist. Aber man muss sich auch mal im Gegenzug vorstellen, wir haben eigentlich dann keine andere Wahl, diese Person zu schützen oder andere Personen vor dem Inhaftierten zu schützen. Und das ist halt so die allerletzte Maßnahme, die uns bleibt.
Wir stehen jetzt mittendrin in diesem BGH, in diesem besonders gesicherten Haftraum. An der einen Seite sind zwei große Scheiben. Dahinter sieht man jetzt tatsächlich dieses Fesselbett. Wir gucken mal von der Seite drauf, dann musst du das einmal nur sehen. Sogar extra ausgeschildert, Fesselbett. So, das heißt, hier haben wir jetzt eine etwas dickere Matratze, und da sehe ich auf jeder Seite 1, 2, 3, 4 Gurte, also ein Gurtsystem, in dem man dann eingeschnallt.
Genau, das ist vormontiert. Das ist eine sehr, sehr dicke Matratze. Die würde man dann relativ zeitnah in den BGH transportieren und darauf dann quasi den Inhaftierten zeitmäßig unterbringen.
Aber Sie dürfen ihn nicht allein lassen, haben Sie mir
schon gesagt. Nein, um Gottes Willen, das sowieso nicht. Das ist ganz, 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 ganz stark vorgegeben. Das ist wirklich im absoluten Ausnahmefall erst erlaubt. Wenn der Inhaftierte wirklich im BGH nicht aufhört, sich massiv selbst zu verletzen. Und selbst dann muss es eine Sitzwache geben. In den ersten 30 Minuten muss ein Bediensteter aus unserem hiesigen Sanitätsdienst vor Ort sein. Die ersten 30 Minuten muss er die Überwachung übernehmen. Danach wechselt der Sitzposten, dann kann das auch der allgemeine Vollzugsdienst übernehmen. Innerhalb von 30 Minuten haben wir den zuständigen Richter zu informieren. Der kommt dann hier herein, der macht sich einen Überblick über die Situation und entscheidet dann, ob das rechtmäßig ist, ob das weiterhin notwendig ist oder ob wir das wieder rückabzuwickeln haben. Also das obliegt ganz, ganz vielen Vorgaben, gesetzlichen Vorgaben, und wird auf verschiedenen Ebenen immer kontrolliert.
Wer nicht schon abgeschaltet hat, für sensible Gemüter jetzt nochmal der Sensibilitätshinweis. Lassen Sie uns über die wirklich unangenehmsten Dinge vielleicht auch reden, weil es tatsächlich, ich habe hier vorne gesehen, hier ist Schutzkleidung auch für die Beamten, allerlei Dinge zum Säubern. sprechen wir es so offen, sie können es an. Also das passiert schon tatsächlich auch, dass die dann hier mit ihrem eigenen Koturin um sich?
Es gibt verschiedene psychische Erkrankungen und da können wir uns zwar so ungefähr darüber informieren, wie das ist. Also wenn jemand sagt, ich höre Stimmen, ist es so, diese Stimmen hören wir nicht, aber die Stimmen hört der Inhaftierte. Und da fängt das an und da gibt es ganz, ganz verschiedene Krankheitsbilder. Die kann man als Außenstehender nicht immer so nachvollziehen, weil es einen ja auch selber nicht betrifft. Aber es gibt natürlich wirklich Leute, die hier drin tatsächlich dann auch immer noch Panikattacken haben, irgendwelche Wahnvorstellungen haben, Stimmen hören und dann auch die wildesten Sachen machen.
Das ist eine reichlich banale Frage, aber wer muss das dann nachher sauber machen?
Also im normalen Verschmutzungsgrad hätten wir da wirklich Hausarbeiter zu, da wäre eine normale Reinigungstätigkeit und ab einem gewissen Level, wo das nicht mehr zumutbar ist, lassen wir tatsächlich eine Fachfirma kommen, die das dann professionell reinigt und die da auch mit umgehen können.
Wir hatten die Frage vorhin schon mal im Arrest, wie ist das hier mit der in Anführungszeichen Belegungsquote, also wie häufig kommt der BGH zum Einsatz, so im Schnitt?
Das kann man gar nicht so sagen. Es gibt so Phasen, da habe ich das Gefühl, da ist hier mehr Bewegung. Es gibt aber auch Phasen, da ist hier über Wochen keiner untergebracht. Also das kann man gar nicht so genau sagen. Also es kommt im Jahr vor, aber es ist jetzt auch nicht an der Tagesordnung. Auch das ist eher jetzt ein Ausnahmefall, weil wir einfach versuchen, im Vorfeld alles möglich zu machen, dass wir diese Sache hier umgehen können. Das ist ja für uns auch ein Ausnahmezustand. Das ist ja für uns auch nicht einfach, hier jemanden runterzubringen. Eventuell wehrt er sich sogar noch. Das ist ja dann für uns auch eine Art Belastung. Also man versucht, das immer zu vermeiden, dass das als letzte Konsequenz wirklich durchgeführt werden muss.
Vermeiden ist an dieser Stelle tatsächlich nicht verkehrt. Ich habe es ehrlich gesagt auch vermieden, noch weitere Nachfragen zu stellen und euch alle Details zu offenbaren. Denn ich glaube, um einen Eindruck zu kriegen, was Arrest und Bunker im Knast bedeuten, war es intensiv genug, oder? Ansonsten, wenn ihr noch Nachfragen dazu habt, schreibt sie mir gerne über radiosg.de/knastlive oder auf den Social-Media-Kanälen bei Facebook, Insta und TikTok. Aber intensiv geht's auf eine andere Weise hier demnächst weiter. In dieser Episode war Pressesprecher Oliver Oberbosse als Interviewpartner noch eng an meiner Seite. In den nächsten Folgen werde ich aber nochmal in die Rolle und Kleidung der Inhaftierten der JVA Remscheid wechseln. Und zwar so tief und intensiv, dass mich andere Bedienstete tatsächlich für einen echten Gefangenen halten werden, der da gerade auf dem Flur unterwegs ist. Ich werde auf diesem Weg noch direkter als bisher schon Kontakt zu anderen Inhaftierten kriegen und ich werde schmutzige Wäsche waschen oder zumindest trocknen. Ein Besuch in der Wäscherei der JVA steht nämlich noch auf meinem Vollzugsplan. Das und mehr in den nächsten Knast-Live-Folgen. Bis dahin, bleibt sauber und passt auf euch auf.
Knast-Live. Leben und Arbeiten in der JVA Remscheid. Der Podcast mit Thorsten Kabitz.